Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen schönen guten Morgen uns allen. Unser Gast heute ist Friederike Schmitz. Friederike Schmitz ist Philosophin mit Spezialgebiet Tierethik. Sie schreibt Artikel und Bücher, sie hält Vorträge, sie gibt Workshops über die Beziehung zwischen Menschen und Tieren. Herzlich willkommen, Frau Schmitz.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Wenn ich jetzt mal so aus meinem Fenster zu Hause gucke, meine Nachbarschaft beobachte und die Anzahl der Hunde zähle oder die vielen Videoclips, die Leute posten über kleine Katzen oder irgendwie andere kleine Tiere, dann könnte ich da daraus schließen, die Menschen haben eine sehr innige Beziehung zu Tieren. Aber es ist wahrscheinlich doch ein bisschen komplizierter, oder?
Ja, also das stimmt natürlich, dass viele Menschen sehr emotionale, auch nahe, enge Beziehungen zu ihren Haustieren haben. Aber das heißt nicht, dass die Beziehung insgesamt zwischen Menschen und Tieren irgendwie gut oder innig wäre, sondern tatsächlich ist die Beziehung oder das Verhältnis sehr widersprüchlich letztlich. Also während es einige Haustiere auch ganz gut haben, geht es vielen Haustieren, selbst wenn sie von den Familien sehr wertgeschätzt werden, gar nicht gut. Und dann gibt es eben noch die vielen anderen Tiere, die wir nutzen eigentlich wie Waren, wie Maschinen. Also die Schweine, die Hühner, die Puten, die Rinder, denen geht es meistens richtig, richtig schlimm in der Tierindustrie. Und das gehört auch zum aktuellen Mensch-Tier-Verhältnis dazu.
Also sehr widersprüchlich, unser Verhältnis zum Tier. Und selbst, Sie sagen, selbst Tiere, die zu Hause, die quasi die Lieblinge sind, kommen nicht unbedingt zu ihrem Recht.
Ja, also auch das sieht man ja oft, wie die Hunde rumgezerrt werden auf der Straße an der Leine oder eben den ganzen Tag alleine verbringen müssen oder auch andere Tiere, die in Käfigen, in Wohnungen sitzen müssen. Das ist für die natürlich auch kein schönes Leben unbedingt.
Frau Schmitz, seit wann beschäftigt sich die Philosophie eigentlich mit dem, mit den Tieren oder mit der Beziehung zwischen Mensch und Tier?
Ja, also Anfänge gab es auf jeden Fall schon in der Antike, wo Philosophen sich auch mit diesen Fragen beschäftigt haben. So richtig losgegangen ist es erst im 20. Jahrhundert und dann in der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert eigentlich, wo das auch als eigenständige philosophische Disziplin entstanden ist, die Tierethik.
Ach so, erst im 20. Jahrhundert. Ich hatte ja so gedacht, dass so vor allem auch die Religionen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sind, was so Verhältnis Mensch-Tier angeht. Ist das eigentlich so und in allen Religionen gleich?
Also es haben natürlich auch vorher schon immer wieder Philosophen sich dazu geäußert und auch Theoretiker, die auch aus einer religiösen, christlichen Perspektive jetzt, damit habe ich mich vor allem beschäftigt, mit der westlichen Ideengeschichte, das betrachtet haben. Aber es war eher häufig nicht so ein richtiges Interesse an den Tieren selber, ist mein Eindruck, sondern eher, wenn es darum ging, was uns Menschen ausmacht, dann hat man das definiert, so mit Hilfe der Abgrenzung vom Tier. Und auch dann die ethischen Fragen, da waren viele Philosophen, auch so die bekannten Denker, jetzt Kant zum Beispiel, der war dann sehr fokussiert auf die Ethik, die Moral für Menschen und hat dann so eher wie nebenbei auch was über Tiere gesagt, was aber, ja, wenn man es sich dann näher anguckt, tatsächlich auch ziemlich enttäuschend, frustrierend ist, wie wenig jetzt so eigentlich ein kluger Kopf wie Kant da diese Fragen ernst genommen hat. Das war eher so ein bisschen am Rande.
Ich habe so gedacht, weil in den Religionen doch, also in der christlichen Religion auf jeden Fall, die Tiere als Mitgeschöpfe ja definiert werden. Und wir haben ja auch beispielsweise ein Tierschutzgesetz. Auch da wird ja gesagt, Tiere sind Mitgeschöpfe. Niemand darf Tieren ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schäden zufügen. Ist das eigentlich tatsächlich ein Schutz, dieses Tierschutzgesetz?
Ja, also ein gewisser Schutz ist es schon. Man kann mit Tieren nicht irgendwie komplett beliebig alles machen, aber es ist doch insgesamt sehr ausgerichtet darauf, dass die Umgangsweisen, die so als normal, als üblich und auch wirtschaftlich irgendwie sinnvoll, profitabel gelten, dass die eben doch möglich sind. Also man kann mit Tieren sehr viel machen, wenn man einen Grund hat.
Dieser vernünftige Grund.
Genau, der vernünftige Grund, aber das ist jetzt nicht vernünftig in so einem Sinne von wirklich jetzt ethisch total gut gerechtfertigt oder gar notwendig oder so, sondern ja, wenn ich eben das Schweinefleisch produzieren will und das wirtschaftlich konkurrenzfähig machen will, das ist eben auch schon ein vernünftiger Grund, obwohl wir natürlich als Gesellschaft das nicht brauchen und uns auch anders ernähren könnten.
Da merkt man schon, dass es ein Unterschied ist zwischen Tierschutz und Tierrechten, ne?
Ja, also
die sind dabei nicht beachtet.
Die bitte?
Die sind dabei nicht beachtet, die Tierrechte eigentlich.
Nee, genau, also Tierrechte, das versteht man dann in der Tier- oder darunter versteht man in der Tierethik typischerweise die Position, dass Tiere eben nicht nur ein bisschen weniger Leid zugefügt bekommen sollen im Rahmen einer doch erlaubten Nutzung, die auch die Tiere schädigt oder die Bedürfnisse einschränkt, sondern Tierrechte bedeutet, dass sie tatsächlich Grundrechte haben, auch auf Leben, zum Beispiel auf körperliche Unversehrtheit oder gar Freiheit, auch weil sie uns Menschen natürlich in vielen Hinsichten sehr ähnlich sind. Und dann ist so die Frage, wenn wir Menschen solche Rechte zusprechen, warum eigentlich nicht den Tieren?
Und damit beschäftigt sich Tierethik, das ist so ihr Spezialgebiet.
Ja, das ist eine Frage innerhalb der Tierethik und allgemeiner geht es darum, ja, was schulden wir den Tieren, wie sollten wir sie behandeln?
Wo können Sie das praktisch einbringen, Ihr Wissen?
Ja, also man kann eigentlich Tierethik so ein bisschen auf zwei verschiedene Arten betreiben, würde ich sagen. Entweder man macht das so sehr theoretisch und fängt quasi ja mit diesen Grundfragen an und so, ja, so, was haben die Tiere eigentlich für einen moralischen Status? Haben sie Rechte oder nicht? Wie sollten wir sie behandeln? Und dann guckt man quasi später, was folgt daraus jetzt praktisch? Und da folgt sehr viel draus. Aber man kann auch viel konkreter, direkter anfangen und gucken, wie werden denn Tiere aktuell behandelt? Was ist ihre Lebenssituation und dann eben darüber quasi ethisch reflektieren, lässt sich das eigentlich rechtfertigen.
Und da sind wir ganz schnell bei den Nutztieren auch wieder, die Sie ja vorhin schon genannt haben. Ne? Also wie, also das heißt, in der Tierethik laufen viele unterschiedliche, auch vielleicht Gesellschaftssituationen zusammen, kann man das so sagen?
Ja, also weil natürlich unser Verhältnis zu Tieren sehr vielschichtig ist und es sehr viele verschiedene Bereiche gibt, in denen wir irgendwie mit Tieren interagieren, also die Nutztiere, die Haustiere, dann die Wildtiere, die Tiere, die wir irgendwie gefangen halten in Zoos zum Beispiel oder in Zirkussen. Also es gibt sehr viele verschiedene Bereiche und überall kann man natürlich fragen, ist das in Ordnung so? Lässt sich das rechtfertigen? Muss sich das ändern?
Was hat Sie gereizt an der Tierethik? Wie sind Sie da hingekommen?
Also mich hat der Umgang mit Tieren jetzt gerade in der Landwirtschaft oder in der Fleisch- und Tierindustrie insgesamt, hat mich schon als Jugendliche beschäftigt. Da habe ich schon gelesen, so von der Massentierhaltung und war damals schon ziemlich geschockt, was mit Tieren passiert und hatte Mitgefühl und war sehr empört und das hat mich eigentlich immer weiter begleitet, auch wenn ich es zwischendurch auch wieder ein Stück weit weggeschoben habe und auf andere Dinge fokussiert habe. Aber das habe ich dann irgendwann wieder entdeckt als ein wichtiges Thema. Und gleichzeitig fand ich dann eben auch diese philosophischen Positionen da auch theoretisch interessant. Und so konnte ich das verknüpfen, so ein theoretisches Interesse auch mit einem Gefühl, dass es da wirklich ein großes Unrecht gibt in der Gesellschaft, das dringend geändert werden muss.
Frau Schmitz, welche Beziehung genau haben Sie eigentlich zu Tieren? Also ich glaube, Sie haben vorhin nicht erwähnt, dass Sie mit Tieren aufgewachsen wären oder so. Da gibt es nicht irgendwie einen besonderen.
Nee, also ja, wir hatten einen Hund, als ich Kind war, eine Zeit lang, also das schon, aber seitdem eigentlich, seit ich nicht mehr zu Hause wohne, habe ich jetzt keine Haustiere und ja, ich weiß nicht, ein wichtiger Teil des Mensch-Tier-Verhältnisses ist ja auch, wie wir uns zu den Tieren verhalten, die eben genutzt werden und da habe ich mich irgendwann entschieden, mich daran nicht mehr beteiligen zu wollen an der Ausbeutung der Tiere für die Fleisch-, Milch- und Eierproduktion. Also ich lebe vegan seit 12 Jahren jetzt.
Seit 12 Jahren. Sie haben aber vorhin gesagt, dass Sie schon viel früher angefangen haben. Sie sind 1982 geboren in Kiel. War da in Ihrer Familie schon Fleischessen irgendwie Thema oder nicht Fleischessen Thema?
Nein, also das kam dann erst, also in den 90ern, als ich Jugendliche war und habe ich eigentlich auch so eingebracht, weil ich eben was gelesen habe und mich das empört hat. Und dann war ich auch schon mal eine Zeit lang Vegetarierin. Und ja,
haben die Eltern das so ganz mitgemacht oder sogar auch sich beteiligt oder wie haben die reagiert?
Ja, die haben das akzeptiert und haben sich ein Stück weit angepasst, so in Richtung weil das bei mir auch dann bald wieder überging in doch noch Biofleisch zum Beispiel essen. Und das haben sie dann auch mitgemacht, ja. Also.
Warum ging das wieder über?
Da? Ja.
War noch zu schwierig,
oder? Schwer zu sagen, ja, oder es war mir nicht wichtig genug in der Phase. Und ich habe eben auch mir da gerne was vorgemacht, glaube ich, was dann so Biofleisch angeht. Hab dann, ja, dann kannten meine Eltern da so einen Bauern in der Nähe von Kiel und dann haben wir von dem irgendwie so ein Stück Kuh gekauft quasi und das dann immer gegessen. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja dann in Ordnung.
Kannten Sie die Verhältnisse auf dem Hof? Also wussten Sie, wie die Kuh aufwächst oder lebt?
Nee, nicht genau. Also es wurde dann eben immer gesagt, ja, die sind da auf der Weide und das geht denen gut. Aber ich habe nicht genauer nachgefragt. Und ich glaube, das war auch, ja, letztlich was, was, glaube ich, viele Menschen machen, auch heute. Man möchte natürlich sich nicht beteiligen an dem, was man so sieht als schlimme Zustände in der sogenannten Massentierhaltung. Und dann weicht man so aus auf den Metzger oder den Bauern nebenan oder die Biohaltung. Aber ja, man fragt nicht so genau nach, einfach ja, weil es einem nicht wichtig genug ist oder vielleicht auch, weil man eben auch Angst hat, dass was man dann rausfindet, auch dazu führen würde, dass man das eigentlich auch nicht gutheißen kann.
Und das war bei Ihnen vor so circa 12 Jahren der Fall?
Ja, also noch davor bin ich Vegetarierin geworden und dann, es gab tatsächlich nicht so einen Aha-Moment irgendwann, wo so ich quasi eine ganz große Neuentdeckung gemacht habe oder so, sondern es war eher so Tropfen für Tropfen und irgendwann lief das Fass über. Und ja, ich habe dann einfach nochmal was gelesen über Milchproduktion und darüber, wie mit Kühen und Kälbern umgegangen wird und habe dann irgendwann einfach gedacht, das ist so schlimm, was diese Industrie oder diese Branche mit Tieren macht, damit will ich möglichst gar nichts zu tun haben. Ich will das nicht kaufen, ich will das nicht essen und dann habe ich das erstmal eine Weile ausprobiert, das vegan zu essen und war dann auch, also es war eigentlich erstaunlich einfach und auch positiv eigentlich, also ich habe ganz viele neue Sachen entdeckt und dann bin ich dabei geblieben und war auch immer, ja, es war eigentlich auch eine Erleichterung, so nicht mehr das so verdrängen, wegschieben zu müssen, dass ich das eigentlich nicht okay finde, sondern es wirklich nicht mehr zu kaufen einfach.
Also Sie sagen jetzt gerade, das war erstaunlich einfach, hat das überhaupt nichts mit Verzicht zu tun gehabt? Ich meine, Sie haben ja offenbar vorher Milch getrunken oder Käse gegessen, also ich kann mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, auf Käse zu verzichten.
Ja, also natürlich gibt es die Momente, wo man irgendwie da vielleicht denkt, ja, das wäre jetzt nochmal lecker, aber tatsächlich war das bei mir so, ich hatte mich eben dann so mit dem Leid der Tiere beschäftigt und dieses Gefühl, dieses Mitgefühl und diese Empörung waren einfach stärker als jetzt der Wunsch, das zu essen und auch tatsächlich gibt es so eine, vielleicht auch wieder eine gute Eigenschaft zu der menschlichen Psyche, habe ich das Gefühl, wenn man mal so eine Entscheidung getroffen hat, dann ist das auch einfach. Also es ist dann nicht so, dass ich zum Beispiel, nachdem ich mich entschieden hatte, dann immer auf der Karte im Restaurant oder so gedacht habe, ach, jetzt würde ich so gerne hier das Käsefondue essen, aber ich darf ja nicht oder so, sondern ich habe das einmal für mich entschieden und dann gucke ich halt auch nur noch auf der Karte, was sind denn die veganen Gerichte und muss mich dann zwischen denen entscheiden.
Also es ist jetzt nicht so, dass Sie ein besonders konsequenter Mensch sind.
Sondern ich glaube eigentlich
diese
nicht.
Entscheidung, wenn die einmal gefallen ist, dann.
Ja, also in anderen Bereichen bin ich auf jeden Fall nicht so konsequent. ja, das heißt, es war wirklich einmal diese Entscheidung treffen und die eben auch wirklich sehr stark mit starker Überzeugung. Ja, weil es einfach mir wichtiger war und wichtiger ist, an diesem wirklich furchtbaren Leid mich nicht zu beteiligen. Und dagegen ist eigentlich so ein Geschmack von Käse nicht viel, würde ich sagen.
Oh. Ja. So dieses Vegan-Leben und Ihr Philosophiestudium, so gerade der Bereich Tierethik, ist das alles so zusammengekommen? War das auch unterstützend, dass Sie Ihr ganzes Leben so quasi auch ein bisschen darauf einrichten konnten? Also dass sich das so drum gedreht hat und Sie sich damit intensiv beschäftigen konnten, dass das auch erleichternd war für den Umstieg?
Ja, also es hat sich so gegenseitig, es gab so eine Wechselwirkung, ja, dass ich mich dann also im persönlichen Leben damit beschäftigt habe und mich dann auch mit den Tierrechtstheorien befasst habe und die dann auch sehr überzeugend einfach fand. Und dann hat sich, ja, diese verschiedenen Seiten, das ist ja auch in der Ethik eine interessante Frage, welche Rolle spielt so Gefühl einerseits und Vernunft, Argumente, Rationalität andererseits. Und ich glaube, beides kann einen dazu bringen, vegan zu leben oder sich für gesellschaftliche Änderungen einzusetzen. Und bei mir war es auf jeden Fall auch beides. Also ein Mitgefühl, Empörung, aber auch wirklich die guten Argumente für Tierrechte und gegen Ausbeutung.
Ja, weil eben hab ich vor allem die Gefühle so rausgehört, so ein bisschen. Während Ihrer Promotion waren Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Forschungsprojekt Tiere in der politischen Theorie. Was haben Sie denn da erforscht?
Achso, das war tatsächlich nach meinem Doktor, also war eine Postdoc-Phase und da habe ich mehrere Aufsätze geschrieben und es war zum Beispiel ein Aufsatz zur Frage Zusammenhang von Anarchismus und Tierrechten, Tierbefreiung. Aha. Also Tierbefreiung ist vielleicht auch noch ein Begriff, den man erklären muss. Das heißt nicht notwendigerweise, dass Tiere befreit werden, so real aus den Ställen, obwohl das natürlich als Aktionsform auch vorkommt, sondern Tierbefreiung meint die gesellschaftliche Befreiung von Tieren aus einem Unterdrückungsverhältnis. Also die Tierbefreiungsbewegung strebt eben diese Befreiung der Tiere als unterdrückte Gruppe an. Ja, und also Anarchismus und Tierbefreiung, da war eben die Frage aus anarchistischer Perspektive, so anarchistischer Theorie, Herrschaftskritik und so weiter, folgt daraus nicht eigentlich auch, dass man die Tiere auch befreien muss? Und da war meine Antwort ja, also es war ein Thema, aber ich habe auch andere Themen bearbeitet, so zu bestimmten Theorien, die von anderen Leuten geschrieben wurden, eben zur Rolle von Tieren innerhalb der Gesellschaft. Ja.
Welche Rolle haben die denn innerhalb der Gesellschaft?
Ja, also da gibt's so einen Übergang in den letzten Jahren auch von einer reinen ethischen Betrachtung hin zu einer Anerkennung, dass Tiere tatsächlich, also dass es da auch eine politische Theorie braucht. Das heißt, wir verhalten uns nicht nur als Individuen gegenüber Tieren. Also wir müssen alle als Individuen entscheiden, wie wir mit unserem Haustier umgehen zum Beispiel oder ob wir eben Tiere, Tierprodukte essen wollen. Aber ganz viele Aspekte des Mensch-Tier-Verhältnisses sind ja politisch geprägt und bestimmt. Also das Tierschutzgesetz haben Sie schon genannt vorher und aber auch die Rahmenbedingungen, wie werden Tiere genutzt, wie werden Tierprodukte verkauft, das sind alles eigentlich gesellschaftliche, politische Fragen und deswegen genau braucht es da auch eine politische Theorie dazu.
Die Tierethikerin Friederike Schmitz ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich habe kurz ihr Buch erwähnt, Tierethik, das ist inzwischen in die 4. Auflage gegangen. Und dieser Tage veröffentlichen sie ein neues Buch, Anders satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt. Wenn ich den Titel richtig verstehe, dann plädieren sie da eben auch nicht für weniger Fleisch essen oder Vegetarier werden, sondern tatsächlich ganz radikal vegan und zwar alle. Also Bio ist keine Option.
Ja, also der Fokus in dem Buch ist tatsächlich die politische Dimension, die gesellschaftliche Dimension. Also es geht nicht primär um die individuelle Ernährung, sondern was sollten wir als Gesellschaft tun? Und da ist eben die Forderung, wir sollten aus der Tierindustrie und letztlich aus der ganzen sogenannten Nutztierhaltung aussteigen, weil einfach so viele gute Gründe dafür sprechen, weil es möglich ist und weil wir eine bessere, gerechtere Welt erreichen können auf diese Weise.
Also schon viel jetzt gesagt, weil es möglich ist. Also Sie sammeln da ja Argumente. Fangen wir mal mit der eigenen Gesundheit an. Was empfiehlt da beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Ernährung?
Die empfiehlt im Moment noch eine, so im Schnitt eine Halbierung des Fleischkonsums im Vergleich zum aktuellen Niveau. Es gibt aber auch also andere Studien schon, Kommissionen. Es gibt die sogenannte Planetary Health Diet. Das ist eine Empfehlung von einer internationalen Forschungskommission. Die sagen eher noch drastischere Reduktion, jetzt rein aus Gesundheitsgründen, bei dem roten Fleisch, also Schweinefleisch und Rindfleisch, um 90% reduzieren, also auf 10%. Sagen die versuchen dabei auch schon Gesundheitsaspekte mit Umwelt- und Klimaaspekten zusammenzubringen. Also was für eine Ernährung ist eigentlich mit den planetaren Grenzen verträglich und gleichzeitig nicht gesundheitsschädlich quasi. Und ja, da kommt das raus. Allerdings, das ist quasi das Höchste, was an Fleischkonsum in dem Fall noch drin ist in den Empfehlungen. Eine vegane Ernährung ist auch Teil der empfohlenen Ernährungsweise. Also das heißt nicht, dass man diese Menge Fleisch irgendwie essen müsste, um gesund zu sein, sondern man kann auch, und es ist wahrscheinlich sogar gesundheitlich besser, gar kein Fleisch zu essen.
Bleiben wir doch mal eben bei diesem Argument, weil Sie diese Ernährung oder in den planetaren Grenzen, so heißt es ja übersetzt, die haben Sie ja angeführt, da ist ja eben Klima- und Landverbrauch ein ganz starkes Argument. Setzen Sie uns das doch nochmal, also das ist ja tatsächlich sehr bildlich vorstellbar, wie viel Land braucht ein Fleischstück und wie viel könnte man einsparen eben bei veganer Ernährung?
Ja, also das ist generell so ein ganz drastisches Verhältnis, dass wir also viel, viel mehr Land brauchen, um Tierprodukte herzustellen, als wenn wir direkt Pflanzen anbauen würden. Die Verhältnisse sind natürlich je Tierprodukt, je Pflanzenprodukt unterschiedlich, aber es ist teilweise auch das Zehnfache oder sogar Hundertfache an Land, also bei Rindfleisch gerade. Und das müsste nicht so sein. Also wir könnten die Tierproduktion runterfahren oder abschaffen. Und damit würden wir eben extrem viel Land sparen und damit, also wir würden einmal Emissionen sparen, die jetzt entstehen aus der Tierhaltung selber, die Methanemissionen der Rinder zum Beispiel, auch aus dem Landverbrauch, wenn also noch Land zusätzlich gewonnen wird, es wird immer noch Regenwald abgeholzt, um Soja anzubauen für Futtermittel zum Beispiel. Das können wir alles sparen. Wir könnten aber zusätzlich auch Treibhausgase einlagern auf den Flächen, die frei werden. Also wir könnten aktiven Klimaschutz betreiben, zum Beispiel Moore wieder vernässen, Wälder aufforsten, renaturieren. Und das wurde auch schon abgeschätzt in Studien. Und da kommt bei einer Studie raus, dass wir tatsächlich, wenn man so die Gesamtemissionen anguckt, die die Menschheit heute ausstößt, wenn alle Menschen von heute auf morgen sich vegan ernähren würden, könnte man 12% Emissionen einsparen insgesamt und dann noch Emissionen einlagern, also Kohlenstoff in Böden und Pflanzen einlagern. Und dann würde man insgesamt die ausgestoßenen Treibhausgasemissionen um 28% reduzieren, also fast ein Drittel. Und das ist einfach natürlich, also es ist jetzt nicht realistisch, dass das von heute auf morgen passiert, aber es ist einfach ein Riesenhebel. Es ist eine total wichtige Dimension zur Bekämpfung der Klimakatastrophe.
Jetzt sagen ja auch zum Beispiel Bauern und Bäuerinnen, verstehen sich ja auch als Landschaftsschützer. Also und sind es ja auch. Weideland beispielsweise oder Weiden, Tiere weiden, wäre nötig, um Grasland zu erhalten. Da ist ja was dran an dem Argument.
Naja, das sind eigentlich verschiedene Argumente. Das eine ist, wir brauchen die Rinder, um das Grasland irgendwie zu nutzen für die Ernährung. Wir könnten darauf nicht verzichten. Da würde ich sagen, das stimmt nicht, denn wenn wir kein Futtermittel mehr auf dem Acker anbauen würden, dann würden wir halt viel weniger Land insgesamt brauchen und deswegen müssen wir die Weiden nicht nutzen. Also wir können allein auf den jetzigen Ackerflächen, sogar auf weniger Ackerflächen, genug Nahrung für alle Menschen erzeugen. Wir könnten dann die Weiden eben renaturieren, teilweise je nachdem, was da auch vorher war, Moore wieder vernässen, teilweise auch Wälder wieder entstehen lassen oder natürlich auch Blühwiesen oder im Magerwiesen, je nachdem, was das ist, entstehen lassen. Und da kommt das zweite Argument ins Spiel, dass wir für bestimmte Ökosysteme eine Beweidung bräuchten. Und das finde ich so ein bisschen auch ein oft so ein bisschen heuchlerisches Argument, weil natürlich die Art, wie diese Wiesen heute genutzt werden, halt häufig überhaupt nicht der Biodiversität nutzt, sondern die werden auch gedüngt, die werden dann häufig gemäht und dann wird das den Rindern, die häufig auch gar nicht mehr auf den Weiden stehen, es wird denen im Stall dann gefüttert, das abgemähte Gras und das ist einfach auch nur eine Grasproduktionsfläche und keine biodiverse Wiese. Und wenn tatsächlich das Ziel wäre, biodiverse Wiesen zu erhalten, ja, dann könnte es vielleicht eine bestimmte Beweidung zum Naturschutz geben, das habe ich in dem Buch auch beleuchtet, aber dann müsste man die Tiere auch nicht unbedingt dann schlachten und essen, sondern es kann auch dann sogar sinnvoller sein, die sozusagen zum Beispiel Ziegenherden dann wandern zu lassen und nicht zu schlachten. Oder man kann eben auch anders Grasland pflegen, also eben durch Mähen zum Beispiel oder auch anders nutzen. Man kann auch den Grasschnitt anders verwenden. Es gibt schon Graspapier, es gibt schon alle möglichen Sachen auch. Und ja, das Wichtige ist eben dann, dass man tatsächlich die Biodiversität in den Vordergrund stellt. Und das passiert bei der aktuellen Tierhaltung einfach überhaupt nicht.
Welche Rolle spielen in Ihren, in dem Bild, was Sie malen, eigentlich die Landwirte und die Landwirtschaften, die Bauern, die Bäuerinnen, die es jetzt ja gibt? Und die ihre Art der Landwirtschaft betreiben. Wie nehmen Sie die mit?
Ja, also ich denke, dass es einen gerechten Übergang braucht. Also meine Forderung ist ja tatsächlich eine drastische Transformation von Landwirtschaft und Ernährung. Das bedeutet eben eine auch drastische Änderung in der Landwirtschaft. Das heißt, ein Abbau der Tierzahlen, einen schnellen Abbau der Tierzahlen bis hin zur Abschaffung. Und das muss auf sozial gerechte Weise passieren. Das heißt, es muss für die Menschen, die heute von der Tierhaltung auch leben, gute Alternativen geben. Also ein Vorschlag ist auch so Ausstiegsprogramme, also dass diejenigen, die zum Beispiel verschuldet sind, weil sie auch staatlich gefördert neue Ställe gebaut haben in den letzten Jahren, dass die so Entschuldungsprogramme bekommen oder auch Entschädigungen, Ausstiegsprogramme, Beratung für einen Umstieg, Umschichtung von Subventionen, sodass tatsächlich die Alternativen, die Pflanzenproduktion gefördert wird. Und ich glaube dann, wenn dieser Übergang gerecht gestaltet wird, diese Alternativen geschaffen werden, dann ist das auch eine Lösung, die letztlich für die Landwirtinnen und Landwirte viel besser ist, die ja heute gerade in der Tierhaltung häufig auch ziemlich prekär leben, also damit nicht gut verdienen. Und natürlich diese Gewalt, die sie gegenüber Tieren ausüben müssen, ist auch nichts, was man irgendwie anderen Menschen wünscht, dass sie so mit Tieren umgehen müssen. Und das habe ich auch schon oft von Tierhalterinnen und Tierhaltern gehört, dass sie sozusagen, wenn sie könnten, würden sie die Tiere ganz anders halten oder vielleicht gar nicht mehr, um auch das mehr mit ihrer eigenen Arbeit im Reinen zu sein.
Mit der Tierethikerin Friederike Schmitz sind wir im Gespräch und haben ja schon davon gehört, also wie Sie auch mit Bauern, Bäuerinnen, Landwirten im Gespräch sind. Haben Sie Beispiele gefunden, also von Leuten, die dann tatsächlich auf einen veganen Hof, auf eine vegane Landwirtschaft umgestiegen sind als Bäuerinnen und Bauern?
Ja, also es gibt natürlich einmal die Landwirtschaft einfach ohne Tierhaltung direkt am Hof. Das ist häufig nicht vegane Landwirtschaft, weil dann trotzdem zum Beispiel mit dem Dung von Tieren gedüngt wird oder auch mit Schlachtabfällen. Also das wird ja gibt viel Zusammenhänge zwischen der Pflanzenproduktion und der Tierhaltung. Wirklich vegane Betriebe gibt es tatsächlich erst sehr wenige, also die auch absichtlich mit ethischer Überzeugung vegan wirtschaften. Da habe ich zum Beispiel einen Bauern in Sachsen besucht, Daniel Hausmann, der hat den Hof von seinen Eltern übernommen vor einigen Jahren und hat sich eben selber während des Studiums des Ökolandbaus entschieden, vegan zu leben und dann eben auch vegan zu wirtschaften. Und der betreibt jetzt einen bio-veganen Hof.
Also und der kommt ökologisch. Im Kleinen damit hin. Glauben Sie, dass das auch im Großen also tatsächlich auskömmlich sein kann?
Jetzt wirtschaftlich gesehen? Ja, natürlich, das kann es. Also der lebt davon, der macht Getreide und zwar hat der auch so, pachtet der so viel Hektar, als ich ihn besucht habe, 60 Hektar, das ist auch so die Durchschnittsgröße von Betrieben, also es ist nicht ein total kleiner Betrieb und macht auch Gemüse über so Gemüsekisten und Direktvermarktung. Das geht, aber natürlich hängt von dem jeweiligen Betrieb ab, von den jeweiligen Umständen, gibt es da Vermarktungsstrukturen. Und also ich glaube, damit das tatsächlich für alle funktioniert, muss auch noch sehr viel an politischen Rahmenbedingungen verändert werden.
Sie gehen ja auch nicht immer nur auf den Hof und sind angemeldet, sondern Sie haben sich auch tatsächlich schon so Hofbegehungen beziehungsweise sind in Ställe eingedrungen und haben sich Massentierhaltung angeguckt. Das ist ja illegal.
Naja, wie man es nimmt. Also es ist, man muss in die Betriebe reingehen, um zu sehen, wie da die Realität aussieht. Das machen Gruppen von Menschen eben ja nachts heimlich. Da bin ich ab und zu mal mitgegangen, vor allem in Schweinemastanlagen, auch sehr große Schweinemastanlagen und habe dann eben diese wirklich schreckliche Situation für die Schweine dort auch dann direkt gesehen. Ich glaube, das ist total wichtig und notwendig, damit die Öffentlichkeit überhaupt sieht, wie es in solchen Anlagen aussieht. Und tatsächlich haben Gerichte auch schon mal geurteilt in bestimmten Fällen, dass das gerechtfertigt war durch einen rechtfertigen Grund, also dass der Tierschutz da wichtiger war als jetzt, in dem Fall ist das dann Hausfriedensbruch, der strafrechtlich relevante Vorwurf. Deswegen ja, ist das nicht unbedingt illegal, würde ich sagen.
Glauben Sie eigentlich, dass also so beispielsweise solche Bilder, die dann ja oder solche Nachrichten, die dann verbreitet werden, die Leute ja auch tatsächlich erschaudern lassen, wenn sie tatsächlich sehen, was in solchen Ställen vorgeht, dass sowas reicht, um Menschen zum vegetarischen, zum veganen Leben zu bringen oder sind dann doch Vorschriften und Verbote notwendig?
Na, ich glaube, es gibt noch viel dazwischen auch, ne? Also das eine ist die Ebene der Argumente der Überzeugung. Ich glaube, da ist viel möglich, wenn das Thema einfach noch viel präsenter wird. Dass eben die Bilder noch viel mehr verbreitet werden, dass auch es zum Beispiel Informationswerbekampagnen auch über die Vorteile pflanzlicher Ernährung, gesundheitliche Vorteile, aber auch wie gut das auch schmecken kann. Ne? Wir hatten es vorhin, war das für mich Verzicht, vegan zu leben. Und ich würde eigentlich sagen, gerade weil ich so viele neue Sachen entdeckt habe, auch, also ich esse total gerne. Es ist genussvoll und lecker, die vegane Ernährung. Also das muss, glaube ich, noch viel mehr verbreitet werden. Aber dann gibt es, glaube ich, auch ganz viel politisch zu ändern an den Rahmenbedingungen, also an den sogenannten Ernährungsumgebungen. Ja? Was wird überhaupt angeboten? Was gibt's in der Kantine zu essen? Ist das Standardgericht das Fleischgericht oder ist das Standardgericht ein pflanzliches Gericht? Oder wie sind die Preise gestaltet? Ja, ist eben die Kuhmilch halb so teuer wie die pflanzliche Milch? Das sind lauter so Faktoren, noch bevor man überhaupt bei Vorschriften und Verboten ist, die aber total stark beeinflussen, was Menschen essen.
Sind bei diesen veganen Lebensmitteln eigentlich, also wenn man in Discounter guckt, die gibt es da ja immer mehr, sind da so Hersteller wie Unilever und Nestle, die ja jetzt auch mitmachen, sind die da eigentlich Freund oder nicht Freund?
Ja, das ist was ich in dem Buch Anders satt auch diskutiere. Ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort. Also auch die Fleischkonzerne, die jetzt vegane Produkte anbieten, ist auch so ein Fall, ne? Natürlich sorgen die dafür, dass solche viel ökologischeren Produkte massenhaft verfügbar werden und gekauft werden, günstig sind. Die machen auch dafür Werbung teilweise. Insofern ist das gut. Gleichzeitig sind es dieselben Konzerne, die eben für Naturzerstörung, für Ausbeutung überall auf der Welt verantwortlich sind. Und deswegen ist meine Hoffnung schon, dass wir eine noch drastischere Ernährungswende auch weg von diesen Konzernen hin zu einer viel stärker selbstorganisierten und ökologischen Landwirtschaft bekommen.
Wie gehen Sie, Frau Schmitz, eigentlich in Ihrem Bekanntenkreis um mit Menschen, die nicht vegan sind? Gibt es die?
Die gibt es, ja, natürlich. Wie gehe ich mit denen um? Ja, also wenn es meine Freundinnen und Freunde sind, dann...
Dürfen die auch Fleisch essen?
Was heißt die dürfen? Also wenn wir gemeinsam essen, dann essen wir häufig vegan oder zumindest essen die dann auch vegetarisch, weil wir eigentlich so ein bisschen so eine Verabredung haben. Also ich finde das auch schwierig, diese Differenzen dann so stark zu spüren, wenn man eigentlich eine schöne gemeinsame Zeit verbringen will. Und dann ist das quasi so ein bisschen aus Rücksicht von denen quasi, dann bestellen sie dann auch kein Fleisch, wenn wir zum Beispiel zusammen essen gehen oder so. Aber ich meine, letztlich ist das auch wieder komisch, dann Rücksicht auf mich zu nehmen, weil es geht ja gar nicht um mich, sondern es geht um die Tiere. Und ich glaube, auch bei vielen von denen ist das so, dass sie von den Überzeugungen her eigentlich gar nicht meine GegnerInnen sind quasi, sondern die sehen das eigentlich auf der Überzeugungsebene schon ein. Es ist eben, fällt ihnen eher dann im Alltag schwer, sich umzustellen. Und ich glaube, auch da würde, wenn wir an den Rahmenbedingungen mehr ändern würden, sich da viel verändern. Also es zeigt ja auch, dass viele Leute, wenn sie attraktive Alternativen bekommen, die zum Beispiel auch ähnlich schmecken, dann auch gerne dazu greifen. Also ich glaube, auch da können solche Veränderungen viel bringen. Und ja, wenn einfach das Essen, was angeboten wird, vegan ist zum Beispiel, wenn ich mit Freunden gemeinsam essen gehe, dann haben die da auch Spaß. Und
das ist dann ja wieder so die Einzelentscheidung. Wer soll den Druck ausüben, dass sich was verändert?
Ja, ich glaube, diese politischen Änderungen, die können zwar von den Regierungen, von der Politik gemacht werden, aber im Moment gibt es diesen Willen dazu gar nicht. Also das, was man so sieht, auch jetzt trotz grünem Agrarminister, geht leider überhaupt nicht in die Richtung einer drastischen Transformation, einem drastischen Abbau der Tierzahlen und der Ernährungswende. Und deswegen glaube ich, es braucht viel, viel stärkere soziale Bewegungen. Also es müssen sich viel mehr Menschen aktiv einbringen, auf die Straße gehen, an Aktionen teilnehmen, in ihrem Umfeld aktiv werden, um tatsächlich diesen Druck für eine grundlegende Wende zu erzeugen.
Also sind wir alle aufgerufen. Auf jeden Fall ruft uns Friederike Schmitz auf, Tierethikerin. Ab November gibt es ihr Buch Anders satt.
Ab 10. Oktober schon.
Ab genau. 10. Jetzt nächste Oktober. Woche. Also nächste Woche schon. Ich danke ganz herzlich für den Besuch hier.
Ja, danke auch.